Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Heute Morgen, 9 Uhr, mit Brigitte Kramer.
Guten Tag. Kritik nach dem Kosser-Urteil. Das Bundesstrafgericht spricht die Angeklagten in allen Punkten frei. Die Bundesanwaltschaft kommt nicht gerade gut weg. Verzweiflung in Burma. Unser Sonderkorrespondent hat im Katastrophengebiet schlimmste Zustände angetroffen. Traumfinal an der Eishockey-WM. Der Gastgeber Kanada trifft auf Russland. Die ehemaligen Chefs der Fluggesellschaft Crossair sind nicht schuld am Ciombolino-Absturz bei Bassersdorf im November 2001. Zu diesem Schluss ist das Bundesstrafgericht in Bellinzona gekommen. Es hat die Angeklagten auf der ganzen Linie freigesprochen. Crossair-Gründer Moritz Suter, der ehemalige CEO André Dose sowie vier weitere ehemalige Kaderleute sind damit auch nicht für den Tod der 24 Personen verantwortlich, die beim Unglück ums Leben kamen. Alexander Grass fasst zusammen.
Verletzt ob der reißerisch formulierten Anklage, verärgert über die Schlagzeilen und erbost über unwahre Zeugenaussagen, so äußerte sich Crossair-Chef André Dose noch vor der Urteilsverkündung. Nach dem Freispruch sprach Crossair-Gründer Moritz Suter über seine wiederhergestellte Ehre.
Nicht nur ich hoffe, dass die ganze Ehre aller Crossair-Mitarbeiter, die erreicht haben, dass die Crossair die größte europäische Regionalluftverkehrsgesellschaft war, dass diese Ehre wiederhergestellt wird.
Anklageschrift unbegründet, so lautete das für die Bundesanwaltschaft brutale Fazit des Gerichtspräsidenten Walter Wüthrich. Das Gericht wies sämtliche Anklagepunkte zurück. Bundesanwalt Carlo Buletti, der Staatsanwalt des Bundes, zur Niederlage vor Gericht.
Also grundsätzlich sind wir natürlich enttäuscht über das Resultat. Aber wir sind sehr froh, dass sich das Gericht eingehend mit unseren Argumenten auseinandergesetzt hat und nicht auf die Polemik der Verteidiger eingegangen ist.
Buletti will erst nach Erhalt der schriftlichen Urteilsbegründung über den Weiterzug des Urteils entscheiden.
Nach dem Urteil des Bundesstrafgerichts gehen die Pressekommentatoren heute mit der Bundesanwaltschaft ins Gericht. Pauschale Vorwürfe und Behauptungen reichten eben nicht aus für eine Anklage. Da müssten schon Beweise her, meint etwa der Berner Bund. Oder die Neue Zürcher Zeitung schreibt, die Anklageschrift sei derart unsorgfältig abgefasst gewesen, dass das Gericht auch mit gutem Willen damit nichts habe anfangen können. Die NZZ fordert daher bei der Bundesanwaltschaft personelle Konsequenzen. Die Situation im Überschwemmungsgebiet von Burma ist noch viel schlimmer als bisher bekannt. Inzwischen gehen selbst die burmesischen Behörden von fast 78.000 Todesopfern und 56.000 Vermissten aus. Die Versorgung im Irrawaddy-Delta, der am stärksten betroffenen Region, ist katastrophal. Auslandredaktor Robert Stähli.
Auch zwei Wochen nach dem Wirbelsturm warten Zehntausende von Überlebenden weiterhin auf Hilfe. Mit jeder Stunde wächst die Zahl der Opfer. Mittlerweile spricht auch das Regime von 78.000 Toten. Doch es dürften nach Schätzungen der UNO noch viel mehr sein. Viele Überlebende seien völlig verzweifelt, schilderte unser Sonderkorrespondent Peter Achten gestern die Lage nach einem Besuch im Katastrophengebiet des Irrawaddy-Deltas.
In einem Dorf, dort hat es ungefähr 300 Einwohner und 120 haben überlebt. Der Dorfvorsteher hat mit Tränen in den Augen, hat er mir gesagt, keine Hilfe bislang. Sie überleben mit kleinen Reisrationen. Sie haben noch Trinkwasser, eigentlich nur von Monsunregen, gesammelten Monsunregen.
Das Militärregime aber versuche gegen außen weiterhin den Eindruck zu vermitteln, es habe die Lage im Griff. Einreisevisa für Helfer werden deshalb nur selten ausgestellt und den wenigen, die einreisen konnten, bleibt der Zugang zum Katastrophengebiet häufig versagt. Der EU-Entwicklungskommissar Louis Michel, welcher beim Militärregime vergeblich für großflächige Öffnung des Landes für Hilfsgüter geworben hatte, will wieder abreisen. Und das Gleiche gilt auch für erste Helfer, die in Rangoon seit Tagen blockiert sind. Im Katastrophengebiet wachse mit der Verzweiflung der Überlebenden jetzt auch der Zorn gegen das Militärregime, sagte unser Sonderkorrespondent Peter Achten nach dem Gespräch mit einem Dorfältesten.
Er hat sogar gegen die Regierung gesprochen, was eigentlich hier in Burma sehr selten ist. Aber er hat gesagt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Das werden wir dieser Regierung, diesen Generälen, diesen Militärs nie verzeihen.
Die internationale Gemeinschaft macht inzwischen weiteren Druck auf das Militärregime. Wenn dieses die angebotene Hilfe weiterhin ausschlage, begehe es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, meinte der französische UNO-Botschafter Jean-Maurice Ripert gestern in der UNO-Generalversammlung, nachdem die burmesischen Generäle ein französisches Schiff mit Hilfsgütern zur Umkehr gezwungen hatten.
Heute will das burmesische Regime erstmals ausländische Diplomaten die besonders betroffenen Katastrophengebiete wenigstens überfliegen lassen. Nach wie vor schwierig ist auch die Situation im Erdbebengebiet von China, Andrea Jost.
Die rund 5 Millionen Obdachlosen in der Provinz Sichuan verbrachten eine fünfte Nacht im Freien und in notdürftigen Unterständen. Zwar werden nun tonnenweise Hilfsgüter ins Erdbebengebiet geflogen, doch angesichts des riesigen Ausmaßes der Katastrophe mangelt es weiterhin an Nahrung, Wasser, Kleidung, Decken, Medikamenten, Blutkonserven und auch an Stromgeneratoren. Die Behörden überprüfen jetzt die Bauqualität von Schulhäusern. Viele der offensichtlich billig gebauten Gebäude sind eingestürzt und haben Tausende von Kindern unter sich begraben. Vor einigen Stunden wurde noch ein 10-jähriges Mädchen mit Hilfe eines Krans befreit. Das Kind war mehr als 100 Stunden lang in den Trümmern eines Schulgebäudes gefangen. Gerettet werden konnte nach 4 Tagen auch ein deutscher Tourist. In der peruanischen Hauptstadt Lima ist der Gipfel zwischen Lateinamerika und der Europäischen Union zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs besprachen Empfehlungen gegen den Klimawandel und die Armut. Wichtig sei ein Freihandelsabkommen der lateinamerikanischen Staaten mit der EU. Zur Sprache kamen auch die Bedenken gegenüber der Produktion von Agrotreibstoff zulasten der Nahrungsmittelproduktion. Brasilien als zweitgrößter Produzent von Bioethanol verteidigte diese Politik. Ségolène Royal kandidiert für den Parteivorsitz der französischen Sozialisten. Dies kündigte die ehemalige Präsidentschaftskandidatin in Paris an. Über die Besetzung des Parteipräsidiums wird am Parteitag im November entschieden.
Es ist 9.07 Uhr. Wir kommen zum Sport. An der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada kommt es zum logischen Final der beiden klar besten Teams. Freddy Hunkeler.
Gastgeber Kanada und Russland stehen sich erstmals seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einem WM-Final gegenüber. Beide Teams blieben an dieser Weltmeisterschaft bisher unbesiegt und hinterließen auch den stärksten Eindruck aller WM-Teilnehmer. Russland qualifizierte sich mit einem glatten 4:0-Sieg über Finnland für den Final. Kanada besiegte Schweden in einem spektakulären Offensivspiel mit 5:4. Kanada hat nunmehr die Möglichkeit, als erstes Team seit 1986 wieder eine Heim-WM zu gewinnen. Im sogenannten kleinen Final um Platz 3 spielen Schweden und Finnland. Der frühere 100-Meter-Weltrekordhalter Tim Montgomery ist von einem New Yorker Gericht zu 4 Jahren Gefängnis wegen Scheckbetruges und Geldwäsche verurteilt worden. In der Schweizer Fußballmeisterschaft kommt es heute Abend zum Barrage-Hinspiel zwischen dem Challenge League Club Bellinzona und dem Super League 9. FC St. Gallen. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag im St. Galler Espenmoos statt. Tennis. Patty Schnieder ist beim WTA-Turnier von Rom im Viertelfinal ausgeschieden. Sie unterlag der neuen Weltranglisten Ersten, der Russin Maria Sharapova, in 3 Sätzen.
Der Überblick über das Sportgeschehen war das von Freddy Hunkeler. Und vom Frauen wechseln wir noch zum Männertennis. Beim ATP-Turnier von Hamburg steht Roger Federer zum 5. Mal im Halbfinal und trifft heute auf den Italiener Andrea Seppi. Von dort berichtet Bernhard Scher.
Mit dieser Halbfinalpaarung hat kaum jemand gerechnet. In den letzten 4 Tagen hat sich der 23-jährige Seppi aus Italien allerdings zum Schreck vieler Favoriten entwickelt. Seppi eliminierte Richard Gasquet und Nicolas Kiefer. Roger Federer ist deshalb für heute gewarnt.
Gut, sicher überraschend, dass ich gegen Seppi komme, weil er ist ein guter Mann, aber vielleicht jetzt fürs Halbfinale eben ist ein bisschen überraschend, aber er hat schon sehr stark können spielen auf Sand und ich habe gegen ihn eine ganz harte Partie gehabt. Letztes Jahr in Monte Carlo, wo ich 7-6, 7-6 gewonnen habe. Darum erwarte ich wieder eine ähnlich harte Partie.
Die Vorteile liegen auf der Seite von Roger Federer. Die Weltnummer 1 ist körperlich topfit, hat hier in Hamburg noch keinen Satz verloren und ist beim deutschen Publikum zum Liebling avanciert. Gewinnt Federer, dann ist er in Hamburg zum 5. Mal im Final. So erfolgreich war Federer bei keinem anderen Turnier auf Sand.
Im zweiten Halbfinal begegnen sich die Weltnummern 2 und 3, der Spanier Rafael Nadal und der Serbe Novak Djokovic. Vom Sport zum Geschehen in der Wirtschaftswelt, Andrea Just.
Die Zentralbanken von Dänemark, Norwegen und Schweden stützen das angeschlagene Finanzsystem Islands. Die isländische Nationalbank kann, wenn nötig, von den Zentralbanken sofort 500 Millionen Euro beziehen. Ausgelöst haben die Krise vor allem aggressive Investitionen der isländischen Banken und Unternehmen im Ausland. Die isländische Krone ist seit Jahresbeginn stark unter Druck. Gegenüber dem Euro verlor sie ein Viertel an Wert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.987 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,479 gehandelt, der Euro zu einem Franken 63,24 beziehungsweise zu einem Dollar 55,79. In Kalifornien ist der Weinpionier Robert Mondavi im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Sohn italienischer Einwanderer hat eines der größten Weinimperien der Welt aufgebaut und kalifornische Weine international berühmt gemacht. Mondavi pflegte enge Kontakte mit europäischen Winzern wie Baron Philipp de Rothschild. Mit ihm baute er Ende der 70er Jahre das Edelweingut Opus One auf.
Das Wetter. Im Osten ist es zunächst noch meist trocken, später regnet es im Norden immer wieder. Im Süden ist mit zum Teil intensivem Dauerregen zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad im Norden und 15 Grad im Süden. Das war heute Morgen. Marco Morell war für die Sendung verantwortlich. Am Mikrofon Brigitte Kramer.